Sie hören Kontrafunk aktuell am 4. Mai. Wir befinden uns am Vorabend einer großen Schlacht und ich glaube, das muss man so martialisch sagen. Die ukrainische Gegenoffensive kann nun jederzeit starten. Es werde der längste Tag des Jahres, ist von Präsident Zelensky zu hören. Derzeit heißt es, die Böden im Osten und Südosten des Landes müssten noch weiter trocknen. Denkbar ist der Start der Offensive am 9. Mai, einem symbolischen Tag, denn es ist der russische Tag des Sieges. Über die militärische Ausgangssituation vor der Gegenoffensive sprechen wir mit Ralf Bossart. Der Historiker diente als Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee und durchlief auch eine Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie in Moskau. Herr Bossart, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Die Ukraine spricht jetzt seit Monaten von dieser Gegenoffensive, derzeit auch täglich. Macht es strategisch einen Unterschied, darüber zu reden oder nicht?
Naja, angeblich sei die Offensive ja schon seit Tagen in Gang mit beständigen Presseerklärungen über bevorstehende Offensiven setzt sich die ukrainische Führung natürlich selbst unter Druck. Derzeit zerschlagen die Russen Bereitstellungen ukrainischer Kräfte entlang der ganzen Front von der russischen Grenze bis hinunter fast an den Dnieper südlich von Saporoschje. Da werfen die Ukrainer jetzt Reserven in Bataillonsstärke an die Front. Das ist schon mehr als nur gewaltsame Aufklärung. Seit Monaten zwingen die Russen nun schon durch lokal begrenzte Angriffe die Ukrainer, ihre Reserven an die Front zu werfen und verhindern damit zusammenhängende Angriffe der Ukrainer. Dabei ging es sicherlich auch darum, diejenigen Reserven frühzeitig in den Kampf zu zwingen, mit welchen die Ukrainer jetzt eben ihre Gegenoffensiven führen wollten. Dazu kommt ja, dass die versprochenen westlichen Waffen nur tropfenweise an der Front eintreffen. Und diese beiden Faktoren zusammen verhindern einen zusammengefassten Einsatz der ukrainischen Reserven und machen durchschlagende Erfolge schwierig. Von daher würde ich mir jetzt nicht so viel erwarten wie Präsident Zelensky selbst.
Präsident Zelensky und sein Verteidigungsminister Resnikow sprechen tatsächlich von der Befreiung der gesamten Ukraine, einschließlich der Krim. Sie klingen da aber eher skeptisch.
Ja, dazu kommt, dass ich bezweifle, dass die ukrainische Armee in der Lage ist, die Luftüberlegenheit in große Tiefe zu erringen, die ja eine Voraussetzung wäre für einen erfolgreichen Angriff. Und ich glaube auch nicht, dass sie ihre vorstoßenden Truppen vor russischen Luftangriffen schützen könnten. Im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines gesamten Flugabwehr-Raketenbataillons im Raum Cherson am 26. April kommen Zweifel an den diesbezüglichen Fähigkeiten der Ukrainer auf. Und es passt ja gerade wunderbar, dass Bundeskanzler Scholz die Munition für die deutschen Flakpanzer Gepard für den August in Aussicht stellte. Und ich bezweifle auch, dass diese Panzer in der Lage sind, sich Drohnenangriffen zu erwehren. Ich glaube nicht an ein einziges entscheidendes Gefecht und nicht einmal an eine einzige entscheidende Operation, weil ich die Ukrainer für unfähig halte, ein 150 oder 170 Kilometer tiefes Verteidigungssystem zu durchbrechen. Und wenn die Frühjahrsoffensive jetzt nicht die gewünschte Wirkung erzielt, wird Zelensky warten, bis er wieder genügend Waffen und Munition beisammen hat und wird es im Sommer nochmals versuchen oder vielleicht auch im Herbst.
Für Optimismus auf Seiten der Ukraine hat aber die Sommeroffensive im vergangenen Jahr gesorgt. Dort wurde ja doch einiges an Gelände wieder gewonnen. Das könnte ja dafür sprechen, dass jetzt wieder eine solche Überraschung gelingen könnte.
Ja, entscheidend damals war ja, dass die Russen keine entscheidenden Verluste erlitten. Sie haben sehr viel Gelände preisgegeben, aber sie haben sehr wenig Truppen dabei verloren. In der Zwischenzeit haben sie mobil gemacht, in der Zwischenzeit haben sie sich verstärkt und haben Verteidigungssysteme aufgebaut, die in sehr große Tiefe gemäß ihren Einsatzgrundsätzen ausgebaut sind. Und ich denke, die Ausgangslage heute ist schon etwas eine andere, als sie es damals war.
Vor wenigen Tagen wurde ein Treibstofflager der Russen auf der Krim angegriffen. Vermehrt sind auch Züge in Russland entgleist. Gestern Morgen haben wir dann die Nachricht bekommen, dass wohl auch ein weiteres Ölterminal Port Taman auf der russischen Seite der Kertschbrücke in Flammen stand. Welche militärische Bedeutung haben diese Angriffe?
Ja, in der Tat sind offensichtlich sogenannte Diversions- und Aufklärungsabteilungen, russisch DAG genannt, in Russland in der Tiefe im Einsatz. Eine Wirkung erzielen solche Angriffe aber erst, wenn sie im Rahmen einer eigentlichen Kampagne erfolgen. Vorerst sehe ich die von Ihnen erwähnten einzelnen Angriffe, die viel Beachtung finden, aber ich sehe kein inhaltliches oder geografisches Schwergewicht. Brjansk und die Krim, die Taman-Halbinsel, die sind doch mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Gestern griffen auch ukrainische Drohnen einen Militärflugplatz in der Region Brjansk ab. Das ist weit ab vom aktuellen Operationsraum. Die Wahl fiel vielleicht auf Brjansk, weil die militärisch relevanten Objekte in den Regionen Kursk, Woronesch und näher an der Front schon zu gut geschützt sind. Ein entgleister Zug ist in einem Arbeitstag geborgen und 5 Drohnen reichen einfach nicht, um auf einem Flugplatz von mehreren Quadratkilometern Größe entscheidenden Schaden anzurichten. Dazu kommt ja, dass die russische Flotte im Asowschen und im Schwarzen Meer Bewegungsfreiheit genießt. Seit mehr als einem Jahr haben wir nichts mehr von signifikanten Verlusten der russischen Marine gehört. Die Russen haben offenbar ihre Erfahrungen gemacht und die Konsequenzen gezogen. Ich vermute, dass der Nachschub zur See ungestört abläuft. Auch Schläge mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, das ist so eine Sache. Das wichtige Eisenbahnnetz in den Regionen Donetsk und Lugansk konnte bislang nicht zerschlagen werden.
Die Informationen aus der Ukraine sind wirklich extrem unterschiedlich, je nach Quelle. Pro-russische Quellen sprechen von täglich 700 Opfern der ukrainischen Armee. Pro-ukrainische Quellen sagen, allein bei Bachmut seien 100.000 Tote und Verletzte auf russischer Seite. Wie sehen Sie denn die Lage?
Ja, Verlustzahlen sind einerseits immer geheim, sofern sie stimmen, und andererseits sind sie immer Munition im Informationskrieg. Ich nehme auch die gestrigen Erklärungen des russischen Verteidigungsministers Shoigu mit Vorsicht zur Kenntnis, gemäß welcher die ukrainische Armee im vergangenen Monat 15.000 Mann verloren haben soll. Ich verfolge auch immer die Entwicklung der Zahl der zivilen Opfer, und diese traurigen Zahlen sind für mich ein Gradmesser, lassen im Moment aber noch nicht auf eine höhere Intensität der Kampfhandlungen schließen. Die Russen setzen die ukrainische Armee seit Monaten permanent unter Druck, und wenn diese gezwungen ist, hastig ausgebildete neue Soldaten ins Gefecht zu schicken, dann könnten die Verluste in der Tat hoch sein, ohne dass ich jetzt hier Zahlen nennen möchte. Mein Eindruck ist, dass insbesondere in Bachmut und auch in Avdiivka am Stadtrand von Donetsk Fleischwölfe, wie ich das nenne, im Betrieb sind, die dazu dienen, der ukrainischen Armee Personalverluste zuzufügen. Das kennen die Russen nämlich aus ihrer eigenen Geschichte nur zu gut, oder zum Beispiel die Fleischwölfe am Volkhov und bei Rschew im Zweiten Weltkrieg.
Jetzt haben Sie zwei sehr interessante Punkte angesprochen. Zum einen haben Sie gesagt, dass die ukrainische Armee hastig ausgebildete Soldaten ins Gefecht wirft. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, es würde ein Fleischwolf existieren zu Ungunsten der Ukrainer. In westlichen Medien wird beides angeführt, aber beides in Richtung der Russen. Also Russland habe Munitionsprobleme, habe eine schlechte Kriegstaktik, habe Rekrutierungsprobleme. Soldaten würden nicht gut ausgebildet und desertieren.
Was die Ukrainer anbelangt, in den letzten Wochen setzten die Russen zunehmend präzisionsgesteuerte Bomben ein zur Vernichtung von Stellungssystemen, welche die Ukrainer ja während Jahren gebaut haben. Die Ukrainer scheinen jetzt ihre Taktik zu ändern und besetzen die Stellungen nicht mehr so stark, sondern verlegen sich mehr auf die Führung von Gegenangriffen. Das könnte auf ihrer Seite eine sehr kostspielige Methode sein. Den Russen ist ja schon oftmals die Munition ausgegangen, gemäß Bellingcat schon im März vergangenen Jahres und gemäß dem britischen Nachrichtendienst schon mehrere Male. Ich würde solche Aussagen mit Vorsicht genießen.
Dieser Offensive wurde die Ukraine vom Westen aufgerüstet. Laut dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius habe man fast alles abgegeben, was möglich sei. In den Vereinigten Staaten mehrt sich Kritik an der Ukraine-Hilfe. Wie voll sind denn die Lager des Westens, oder ist das jetzt so etwas wie die letzte Patrone des Westens?
Naja, wenn der amerikanische Botschafter an einer Veranstaltung in der Universität Zürich sagen muss, dass die Arsenale im Westen jetzt langsam leer seien und dass man jetzt auf die Arsenale der Schweizer Armee zugreifen müsse, dann deutet das schon darauf hin, dass irgendwo das Wasser bis zum Kinn steht. Und endlich lautende Aussagen des deutschen Botschafters in Bern interpretiere ich in dieselbe Richtung. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Schweizer Armee als Friedensarmee nicht in der Lage ist, lang eingelagertes Gerät jetzt in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen. Sie ist auch nicht in der Lage, die Munition zur Verfügung zu stellen, die Betriebsstoffe, die Schmierstoffe und was sonst noch so vonnöten ist, damit die ukrainische Armee jetzt schnell damit beginnen könnte, lange Operationen, tiefe Operationen zu führen. Insgesamt regiert, das scheint mir auf westlicher Seite zuweilen, das Prinzip Hoffnung.
Welche Situation erwarten Sie denn heute in 6 Monaten, also beispielsweise Anfang November, wenn ja diese Offensive durchgeführt worden sein soll?
Ich erwarte mir keine wesentlichen Änderungen. Territorial mag es zu gewissen Veränderungen kommen. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Seiten im Moment in der Lage ist, große, entscheidende, tiefe Operationen zu führen. Auf russischer Seite kann ich das doch einigermaßen genau einschätzen. Ich würde den Russen dringend davon abraten, zu versuchen, weit nach Westen vorzustoßen, weil ich denke, so ab einer Linie Saporoje-Poltava bringt sie dann rein die Geografie in den Nachteil. Und auf der anderen Seite die Ukrainer, die halte ich für unfähig, bis an die Krim durchzustoßen. Und über allem hängt ja dann immer noch das Damoklesschwert der Drohung eines Einsatzes von taktischen Kernwaffen durch die Russen.
In den kommenden Tagen könnte die lang angekündigte ukrainische Gegenoffensive beginnen. Das erklärte Ziel der Ukraine ist die Eroberung des gesamten Staatsgebiets einschließlich der Krim. Russische Truppen haben Verteidigungsanlagen aufgebaut, nicht nur in der Ukraine und auf der Krim, sondern auch in Russland selbst. Über die aktuelle Situation und die Aussichten sprachen wir mit Ralf Bossert. Bossert diente in der Schweizer Armee im Rang eines Oberstleutnant. Außerdem war er 1,5 Jahre in Russland und mehrere Jahre für die OSZE in der Ukraine und er erhielt eine Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie. Herr Bossert, danke für Ihre Zeit.
Bitte gerne.